Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Heute ist mal wieder nach langer Zeit Sebastian Fuchs zu Gast und wir haben uns unterhalten über unsere Top 3 Dinge, auf die wir uns am meisten freuen in der Beachvolleyball-Saison, im Beachvolleyball-Sommer 2024. Und das macht richtig Bock auf den Sommer und wir können es gar nicht erwarten, dass der Beachvolleyball wieder losgeht. Und das hört ihr, denke ich, auch in dieser Folge. Also in diesem Sinne, viel Spaß mit der Episode. Hallo Fuchsi, schön, dass wir uns mal wiedersehen können. Wie geht's dir?
Max, Ewigkeiten ist es her. Mir geht's sehr gut und ich freue mich, dich mal wiederzusehen, wenn es auch nur am Bildschirm ist. Aber das war mir doch ein Fest, dass du angefragt hast, ob ich nochmal Zeit hätte.
Ja, das ist wirklich lange her. Ich habe auch zwischendurch jetzt wenig gemacht. Immer wieder denke ich mir, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, wenn alle anderen Podcasts und so Winterpause machen, Sommerpause, dass man da müsste ich ja eigentlich ordentlich reingehen mit Content und ganz viel machen. Aber ich weiß auch, warum die das machen, so, weil da ist auch einfach kein Dampf hinter. Und das ist dann irgendwie ganz natürlich, dass man dann da auch aussetzt. Mehr oder weniger ist jetzt gar nicht so geplant, aber ja, denn es ist umso schöner, dass wir jetzt wieder da dabei sind.
Kein Dampf hinter oder halt zu aufwendig in der Vorbereitung natürlich, ne? Also, weil ich meine, gibt ja auch neben der Saison viele Sachen, die man beleuchten könnte, aber ich glaube, die bedarfen dann einem größeren Aufwand an Recherche und Einlesen und so. Ich weiß nicht, Philip Ray zum Beispiel, der macht ja auch der macht ja ganzjährig eigentlich eine coole Sache, hat natürlich von Haus aus einen anderen Schwerpunkt, aber ja, eigentlich auch immer netter Content, der da gedroppt wird, auch immer, ja, viel, oder teilweise auch Gäste aus dem Beachvolleyball und so, also schon auch eine coole Sache. Und ich glaube, es gibt auch Off-Season-Sachen, die man besprechen könnte, aber wie gesagt, du hast ja auch noch andere Dinge zu tun und genau da fällt dann, glaube ich, die Vorbereitung teilweise ein bisschen schwerer. Ja, außerdem musst du dich auch noch regelmäßig auf Twitch zeigen, habe ich in letzter Zeit nur gesehen. Wie läuft das denn eigentlich?
Ja, regelmäßig ist gut. Jetzt war am Dienstag, also eigentlich haben wir dann eine gute Zeit gefunden, weil dienstags Mathis und ich zumindest dann schon mal kein Training haben und er ja um die Ecke wohnt und wir das dann mit relativ geringem Aufwand, also der Aufwand ist dann quasi nur on stream die Zeit, die dann da reingeht. Aber wenn dann halt ein anderer Termin damit reinkommt, dann haben wir auch automatisch keine Ausweichmöglichkeiten, weil alle anderen Termine halt mit Training belegt sind. Ja. Das heißt, also eigentlich macht das Spaß, das läuft gut. Vor allem halt, man muss es, um es zu etablieren, natürlich in der Regelmäßigkeit bringen. Da wäre natürlich noch öfters noch besser, aber das ist nicht leistbar momentan leider. Aber das ist eigentlich cool. Und mein Zimmer ist halt wirklich halbes Studio, halb Wohnraum, halb Studio und Arbeitsplatz. Ja, es macht Spaß, aber das geht leider halt nur so weit, wie wir es irgendwie selber hinbekommen. Und das kann dann immer mal wieder sein, dass da was dazwischen kommt. Und jetzt akut war es halt, kann ich kaum erzählen, ne? Aber Mathis hatte auch was, hatte gefragt, ob wir es vielleicht verschieben können. Und das andere war, ich war zu einem Stammtisch eingeladen, wo ich nie kann, weil die das sonst immer mittwochs gemacht haben. Und dann hatten sie jetzt einmal den Dienstag. Und dann konnte ich nicht Nein sagen. Und dann kam Handball noch dazu hinten raus. deswegen sage ich, kann es kaum erzählen. So. Aber nächste Woche sind wir dann wieder am Start. So viel ist sicher. Apropos Handball. Guckst du gerade viel von der Handball-EM?
Gar nichts. Es war also irgendwie auch gar nicht mitbekommen, dass da was passiert. Ich hatte mich auch, muss ich sagen, so Weihnachten, Neujahr so komplett rausgenommen, eigentlich nicht viel irgendwo unterwegs gewesen, was Informationen einholen anbetrifft und vor allem Sportevents irgendwie nicht mehr. Und dann ist aber für mich eigentlich auch der Januar eher die Zeit für Tennis, Australian Open. Und
oh ja.
Das ist halt eher so meine Welt. Dann Handball ist überhaupt nicht meine Sportart. Also ich finde das auch cool. Ich finde es Wahnsinn, was die leisten. Habe auch viel mit Handballern zusammen trainiert, damals in Berlin bei den Füchsen. Und ja, aber bin da nicht so drin, dass ich mir das regelmäßig anschauen würde. Was ist Europameisterschaft? Lass mich, ich weiß nicht.
Ja, es ist Heim-EM gerade.
Okay, Heim-EM. Ja, es ist krass.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, wo das untergeht, ob irgendwo zwischen Demonstrationen gegen rechts oder irgendwelchen hässlichen Kriegen, aber ja, das hab ich gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen.
Ja, krass. Ja gut, Eckernförde ist auch keine Handballstadt. direkt, ne?
Nee.
Da kommt man nicht mit, aber ich komme ja nur mal aus Kiel, da war immer, war auch früher immer viel Handball und jetzt kriegt es gerade so ein kleines Revival.
Cool.
Aber es ist gerade mit Australian Open, es ist perfekt. Ne? Es geht so bis 15 Uhr, hier ist Tennis und ab 15.30 Uhr gehen die ersten Handballspiele los. Ich habe also mindestens zwei Bildschirme die ganze Zeit irgendwo stehen und laufen. Es ist wirklich fantastisch. Australian Open ist, finde ich, das Beste überhaupt. Weil ist das so immer nice. Genau perfekt vormittags, die Primetime, die geilen Spiele sind immer bei uns so vormittags, mittags und das ist also wirklich richtig geil, das macht richtig Spaß.
Sich die Night Sessions da anzuschauen, auch Finale ist dann nachher halt immer geil, ne? Wenn man das echt so richtig, richtig genießen kann, zu so einem ausgiebigen Brunch am Sonntag, das ist schon eine richtig coole Nummer. Grade,
ich setze mich immer morgens einfach hin, ich mach dann irgendwie den Fernseher an und es spielt immer ein Superstar gerade. Also ich gucke gar nicht in den Spielplan rein, sondern es ist wirklich, kannst die Uhr nachspielen, es spielt halt in Djokovic, Medvedev, eben Rune, dann, also Rüne, dann deutsches Duell, immer so zufällig angeschaltet. Das ist richtig cool.
Nice. Genau, aber das ist in Heim-EM nicht verfolgt und schön, dass es für Kiel wieder aufwärts geht, weil ich hatte damals große Hoffnung, ich verfolge das natürlich schon am Rande so mit, dass da Philipp Biecher ja als Trainer dann dazu gestoßen ist und ich weiß nicht, ob der immer noch da ist, aber
ist er.
So ein bisschen, nicht Startschwierigkeiten hatten, aber dann, auf jeden Fall irgendwie so vor 5 Jahren kam mal so ein Einbruch, ne, wo die dann nicht mehr ganz so dominant waren und so und, bin gespannt, wie sie das da jetzt in Zukunft gestalten werden. Das ist natürlich schon eine Sache, auf die man schaut, wenn man aus Norddeutschland kommt mit der SG und dem THW, hier so zwei Top-Clubs, das ist,
ja, von der SG wollen wir jetzt gar nicht weiter reden. Nee, müssen wir. Aber Kiel ist jetzt auch nicht wieder on top unbedingt, aber wenigstens nicht mehr an 10 in der Tabelle, sondern weiter vorne. Und bei der Nationalmannschaft ist auch nur, also bei der deutschen Nationalmannschaft ist auch nur Rune Damke dabei, der aber gar keine Einsätze hat, weil Mertens ein bisschen besser ist und zweitens noch verletzt ist irgendwie. Also da, aber es ist trotzdem geil zuzugucken. Heute Abend geht es ja auch wieder weiter.
Cool.
Gegen Island, das heißt, da freuen wir uns doch. Wir sind ja sportbegeistert, ne?
So
20:30 ARD mit Bommes und Klein.
Ach was.
Ich weiß gar nicht, ob es heute ARD ist, aber das sind ja auch wieder beides Kieler Connection, ne?
Klar.
Ich meine, Alexander Bommes kommt aus Altenholz-Stift, wo unsere Beachfelder stehen, war auf meiner Schule. Witzig, und Dominik Klein, muss ich nicht sagen, er hat 10 Jahre in Kiel gespielt. Also.
Legende.
Ist irgendwie. Ja. Fuxi, wir sind zwar hier ein Sport-Podcast, aber vor allem ja Beachvolleyball. Wir haben uns jetzt lange nicht gesprochen und was ich gerne einmal noch erwähnen würde am Anfang ist, dass jetzt über die Weihnachtszeit mehrere Aktionen aus der Beachvolleyball-Welt für einen guten Zweck waren. Alles vorbei, kann man jetzt nicht mehr mitmachen. Aber was ich gerne hervorheben würde, ist, dass das einfach alles, auch alles, was hier gefeatured wurde, irgendwo bei Twitch oder im Podcast, alles erfolgreich war, würde ich sagen.
Cool.
Also die Crowdfunding-Projekte, einmal das am Bundesstützpunkt Stuttgart, das hat war erfolgreich. Die sind sogar weit übers Ziel hinausgeschossen. Dann hat das geklappt, die alten Sportmaterialien nach Afrika zu schicken. Da gab es ja erstmal die Sammlung der Materialien, das alles federführend von Olli Kamp und dann die Sammlung für, weiß ich nicht, Transportkosten etc., was lange nicht so gut aussah, aber dann am Ende noch geklappt hat. Und dann gibt es natürlich noch vorneweg die Beach Me Tombola.
Die Beach Me Tombola gab es auch.
Die auch erfolgreich war. Ich weiß nicht, da gab es jetzt kein Ziel, aber die auf jeden Fall auch ordentlich Kohle eingesammelt hat für einen guten Zweck. Also da auf jeden Fall Chapeau an alle, die da irgendwie mitgemacht haben. Das ist cool zu sehen, dass da so mitgemacht wird.
Ja, das ist echt die Bereitschaft der Community ist da zu unterstützen. Und je besser das Projekt dann auch erklärt ist und je nachhaltiger es angegangen wird, desto cooler ist es dann irgendwie und desto mehr kommt dann zusammen. Also ich weiß, dass das ich kann ja für die Orga gerade bei Beachme habe ich natürlich andere Einblicke, aber dass das immer schon ein Anliegen auch war von Olli Uttermüll, da wirklich dann auch um die Zeit was auf die Beine zu stellen, was nachhaltig hilft. Und ich weiß nicht, ob du kennst ihn bestimmt noch, Oliver Koch. Von Koch Uttermüll früher.
Ja, klar.
Und der hat ja auch eine Initiative gegründet und die sind da mittlerweile auch richtig groß. Wie heißen die denn nochmal? Boah, die machen das so richtig professionell mit nice eingerichtetem Studio und sowas. Auch immer um die Weihnachtszeit herum so eine Aktion. Gemeinsam Gutes heißt das. Und die sammeln dann auch für Hilfsorganisationen und Vereine, die unterstützen und machen da so Charity-Events. So haben die ja Charity-Bowlen gemacht und so. Und immer richtig, richtig cool auch aufgezogen. Also da sieht man, dass die Leute über den Tellerrand schauen und versuchen, da was aufzubauen.
Ja, und man muss auch sagen, man kann da auch, wenn man da sich das ordentlich durchliest, man konnte da auch richtig gute Deals machen diesmal. Also gerade bei der Beach-Me-Tombola, was da alles im Topf liegt und lag, ja. Wer da alles mitgemacht hat. Also ich glaube, die komplette deutsche Beachvolleyball-Elite war dabei. Natürlich sind es dann meistens die Spielershirts, die dann da reinfliegen, aber ja. Auch sonst alles Mögliche, was man da bekommen konnte. Und also von den ganzen Beachvolleyball-Vereinen, die Merch reingehauen haben oder sonstiges. Ich meine, bei dem Projekt vom ich glaube, es war das von Olli Kamp, da konnte man für dann eine 80-Euro-Spende hat man einen Spielball vom Elite 16 in Hamburg bekommen, unterschrieben von von Clemens und Nils.
Ja.
Und der Ball kostet ja nun mal 90 Euro eigentlich im normalen Verkauf.
Ja.
Oh, geiler cool. Deal eigentlich.
Richtig.
Also da kann man immer mal wieder auch spenden und dann gleichzeitig sogar noch selber irgendwie ein bisschen davon profitieren.
Ja, und das ist halt auch eh cool, dass bei Olli Kamp, der hat ja auch diesen Verein Sand für alle, heißt er, glaube ich. Auch in Hamburg ansässig, und der hat da einfach auch aufgrund seiner Ausflüge in die Politik, seiner Stellung in der Politik natürlich dann auch Möglichkeiten und die richtigen AnsprechpartnerInnen in der die Förderung freigeben können und die unterstützen können, dann auch Sachen wirklich dahin zu bringen. Und ich glaube auch, dass die schon länger da Projekte auch in Tansania und sowas unterstützen. Also es ist einfach eine richtig coole Sache. Ich finde auch zum Beispiel, ich weiß nicht ganz genau, ob ich jetzt den Namen richtig bekomme, aber Keep the Ball Flying oder Let's Keep the Ball Flying ist auch so eine Initiative, die ich jetzt auch so seit ein oder zwei Jahren so aktiv mitbekommen habe. Da wo dann auch die Drevniok, deutsche Nationalspielerin,
Kimberly,
da sich engagiert, wo eine Australierin sich relativ stark engagiert, wo auch Katja Stepanova sich engagiert hat, die ja mit uns auch auf den Camps unterwegs war. Also es gibt wirklich aus dem Bereich viele, viele Leute, die da was machen, und das ist schön zu sehen, dass da so soziales Engagement hinter ist. Und ja, ich sag mal, auch noch auf einer anderen Ebene als im Fußball zum Beispiel, ne? Also
ja. Und es wird auch offensichtlich gut angenommen. Es kommt aus allen Richtungen und wird dann eben auch dementsprechend unterstützt. Das ist echt cool. Könnte natürlich noch mehr sein. Ne? Klar. Wollen wir jetzt gar nicht sagen. Also da, wer das alles einmal weggeklickt hat, weiß jetzt auch, dass man da auch gute Deals machen kann oder auch einfach mal so da irgendwo mal einen Fünfer reinstecken. Ja. Ich glaube, jeder einzelne Preis, der in der Beach-Me-Tombola zum Beispiel war mehr wert als die 5 Euro, die man da für ein Los quasi kaufen konnte.
Das glaube ich auch.
Da sind natürlich dann alle gefragt, da dann auch einmal. Ich weiß, in der Weihnachtszeit sind viele solche Anfragen und Aufrufe und überall, und man muss natürlich auch nicht überall mitmachen. Aber wenn man sonst noch nicht weiß, wohin damit, dann kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass das richtig an der richtigen Stelle dann ankommt.
Ja, das stimmt.
Okay, dann habe ich noch was wir jetzt gar nicht abgesprochen haben, aber ich habe es gerade auch irgendwo gesehen. Ich glaube, die Beach-Me-Coaches-Ausbildung geht auch in die nächste Runde, Fuxi, oder?
Das stimmt. Wir starten, es ist jetzt ziemlich bald, also es ist jetzt eine Woche, dann ist Anmeldeschluss, also 26.01. ist der Anmeldeschluss dafür. Und ja, wir starten dann am Montag drauf mit der Kickoff-Veranstaltung, also am 29.01., geht's dann los. Und wir haben da vor der Pandemie auch schon, aber dann so mit der haben wir intern unsere Coaches geschult und weitergebildet und fortgebildet, eigentlich so unter dem Gedanken, generellen Austausch zu schaffen und voneinander zu lernen. Und dann haben wir aber in der Pandemie haben wir dann angefangen, ein Konzept zu erarbeiten, was eine Grundlagenausbildung darstellt für Beachvolleyball, angelehnt an die Vorgaben, was Inhalte angeht vom DOSB für eine C-Lizenz und genau, fahren damit jetzt im vierten Jahr jetzt. Genau, hatten erst intern unsere Coaches weitergebildet und ja, seit zwei Jahren ist es jetzt eine Ausbildung, die man bei uns sozusagen auch als Externer buchen kann oder Externe. Genau, und da starten wir jetzt in die Runde. Wir haben pro Jahr sind das so 80 bis 100 Leute, die wir da in zwei Zyklen durchschleusen und ja, Wissen vermitteln und das macht jedes Mal richtig viel Spaß. Gerade das Präsenzwochenende ist natürlich dann immer ein richtiges Highlight, aber auch die Phase vorher ist cool. Also wer da Lust hat, mal vorbeizuschauen, sich ein paar mehr Informationen zu holen, beachme.de/Ausbildung ist die Adresse. Für Leute unter 23 ist auch besteht die Möglichkeit auf ein Stipendium. Und genau, es ist ganz egal, wofür man das dann nachher nutzen möchte. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Leute, die einfach Beachvolleyball verrückt sind, ein bisschen tiefer in die Sportart einsteigen möchten und sich deshalb dafür dann anmelden, haben aber auch immer wieder ja, Spieler, Spielerinnen, die dann perspektivisch irgendwo das Wissen weitergeben wollen, vermitteln wollen. Das Problem ist halt, dass in Deutschland diese Ausbildungsstufe für Beachvolleyball nicht offiziell besteht derzeit. Also es gibt eine C-Ausbildung für die Halle, es gibt aber keine C-Ausbildung für Beach. Mit Beach startet es dann mit einem offiziellen Dokument ab der B-Ausbildung. Und eine A-Ausbildung gibt es auch, aber der Weg in den Sand als Trainer oder Trainerin, dort grundlagenmäßig einzusteigen, ist noch etwas holprig. Und genau, das liegt natürlich an den gewachsenen Strukturen, aber ja, wir sind auf jeden Fall dran, dass wir da ein gutes Angebot auf die Beine gestellt haben und versuchen, das weiterzuentwickeln in den Jahren. Also dahingehend wird man von uns oder auch genau auf jeden Fall weiterhin hören. Wer da Lust und Zeit für hat, der kann sich gerne melden. Es winkt natürlich dann auch die Aussicht auf einen Job, dann an den schönsten Stränden der Welt mit uns zu arbeiten, zum Beispiel mit BeachMe.
Auch schön.
Aber auch im Heimatverein oder mit anderen tollen Beachvolleyball-Camp-Anbietern kann man da natürlich dann sein Wissen erweitern und dann davon profitieren.
Ja, ich hatte das einfach auch von mehreren Leuten jetzt schon gehört, wo ich jetzt gar nicht das auf dem Zettel gehabt oder die vorher noch nicht als Coach unterwegs waren irgendwo, dass sie einfach sich das mal angeschaut haben, um ja ihren Horizont zu erweitern, wo ich damit gar nicht gerechnet hatte, dass und die das dann so nebenbei erzählt haben. Ja, ich habe ja auch die Ausbildung da mitgemacht. Also es ist tatsächlich auch dann einfach für alle offen gedacht, mit welcher Ambition auch immer.
Total.
Was natürlich eine coole Sache ist, wenn man da auch dann in den Heimatvereinen einfach ein bisschen mehr Beachvolleyball-Expertise hat. Also viele gehen ja auch im Sommer dann raus. Das ist natürlich auch schon cool, aber meistens sind es dann eben doch eben die Hallenvolleyballer und wenn sie überhaupt einen Schein haben oder eine Ausbildung, dann kommt die natürlich auch aus dem Hallenvolleyball und letzten Endes haben wir uns ja nun schon lange darauf geeinigt, dass das zwei ziemlich unterschiedliche Sportarten sind.
Ja.
Die dann eben auch dementsprechend ausgebildet werden sollten. Also da ist auf jeden Fall der erste Schritt getan. Das ist cool. Aber Plätze sind auch noch frei, ja?
Plätze sind noch frei, genau. Da kann man auf jeden Fall noch mal reinschauen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Fuxi, ich habe dir vorher was reingegeben, was wir heute vorhaben. Wir haben ja quasi den vorhin erwähnten Mangel an aktuellem Content. Also ich glaube, die Leute, die Teams sind gerade zum großen Teil, fangen die jetzt an, ins Trainingslager zu fahren.
Ja.
Sind auf Teneriffa und Gran Canaria und wo auch immer und bereiten sich da vielleicht so ein bisschen ja die erste Rutsche vor, aber Turniere gehen eben erst wieder ab März los. Obwohl, ich habe gerade einen Insta-Post gesehen, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, dass noch irgendein King of the Court Event stattfindet im Februar.
Boah, okay.
Das habe ich wirklich gerade eben gesehen, aber da stand nicht mal wo, sondern da war nur so eine Collage von wer da vielleicht dabei war. Sah aus wie die tatsächlich, dass wieder viele Top-Teams dabei sind, unter anderem natürlich auch Clemens und Nils, aber auch Brauer Musen. Luisa konnte man da, glaube ich, erkennen. Also da können wir uns bald drauf freuen, dass wieder so ein bisschen Beachvolleyball zumindest stattfindet. Solange müssen wir uns noch damit begnügen, die Stories aus den Trainingslagern anzugucken.
Stimmt.
Ja, aber ich kann mir wirklich Schlimmeres vorstellen, als jetzt gerade dann nach Teneriffa zu fahren und das erste Mal wieder so ein bisschen in der Sonne Sand unter den Füßen zu haben.
Ich hatte jetzt nur Thilo Backhaus verfolgt. Der war jetzt gerade in Rio de Janeiro und hat da eine Art Trainingslager eingeschoben, hat da hart trainiert, so wie es aussah, aber ich unterm Zuckerhut da jetzt die Kokosnuss zu schlürfen und Beachvolleyball zu spielen, könnte ich mir auf jeden Fall auch gut schmecken lassen. Und wenn ich an meine aktive Zeit zurückdenke, dann war das auch immer die beste Zeit einfach, dass man Mitte, Ende Januar Koffer gepackt hat und dann wirklich bis zum Saisonstart Ende März fast im Ausland war, Sonne auf dem Bauch scheinen lassen hat und ja, Vitamin D wieder aufgefüllt. Also ich habe es da auch immer diese Vorbereitungszeit sehr genossen.
Ist ja auch wahrscheinlich so, dass du halt dann gerade die zweieinhalb Monate in der Beachhalle geackert hast.
Ja.
Und dann halt das erste Mal raus darfst und das anwenden kannst. Ich glaube, das Gesamtpaket, das gefällt auf jeden Fall einfach. Keiner hat große Erwartungen. Das wird so langsam das umgesetzt, was erarbeitet wurde. Aber geht schlimmer. Und die Saison ist noch weit genug weg, dass man sich jetzt keine großen Gedanken machen muss, wenn irgendwas nicht funktioniert.
Das stimmt.
Das ist perfekt. Aber worauf ich eigentlich überleiten wollte, abgelenkt worden. Wir haben uns gedacht, wir überlegen uns die drei Sachen, Dinge, auf die wir uns in der Saison 2024, Beachvolleyball-Saison oder im Jahr, Beachvolleyball-Jahr 2024, am allermeisten freuen, jeder von uns. Disclaimer, die Olympischen Spiele sind außer Konkurrenz, das wäre natürlich sonst, schätze ich mal, bei beiden einfach die Nummer eins, das wäre natürlich langweilig. Sowohl, also auch generell als Event freue ich mich natürlich mega drauf, aber auch über auf den Beachvolleyball-Wettkampf, weil es einfach unser Highlight ist. Du hast es schon mitbekommen, ne, dass ich hinfahren darf.
Krass, ja. Ich weiß nicht, in welchem Kontext hast du jetzt als akkreditiert oder bist du da als Zuschauer?
Nee, ich hab gewonnen. Also da war so ein Gewinnspiel von der Allianz.
Richtig nice.
Und der German Beach Tour. Und dort habe ich zwei Karten gewonnen. Für einen Gruppen. Also das ist ein Nachmittagsblock, Abendsblock, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ein Tag in relativ früh im Wettbewerb, aber wir bleiben jetzt natürlich auch da.
Wir beide, oder was?
Nee, mein Vater und ich. Schade, guter Versuch. es werden gerade immer mal wieder irgendwelche Karten freigeschaltet für alle möglichen Events. Und unter anderem war Olympia Männer Bronze Medal und Gold Medal Match. Ist ein Paket. Preiskategorie 1, die teuerste, wurde dann halt freigeschaltet. Weil da irgendwelche Rückläufer waren wahrscheinlich. Eine Karte, 460 Euro, glaube ich, 480.
Oh, fuck.
Hatte meine Schwester dann gefragt, ey, wie sieht's aus? Hin oder was? Sollen wir da mal kaufen? Ich verstehe schon, so Sportevents, alles toll. Aber dann so ein Minijoblohn für so zweieinhalb Stunden Sport gucken, das ist es denn am Ende doch nicht wert. Ja. Das sind dann schon krasse Preise, die da erhoben werden. Vielleicht wird ja noch Preiskategorie 4 nochmal frei.
Aber dieses Ereignis ist natürlich schon, als Sportler oder Sportlerin so fragt man die Leute natürlich das Größte in der Karriere. Und erinnere dich mal, also wahrscheinlich hast du wenig Probleme, die letzten Sieger und Siegerinnen der letzten 20 Jahre aufzuzählen. Also das ist natürlich eine Sache, die bleibt hängen. Und wenn du dann sagen kannst, irgendwann, ich war dabei live, dann klingt das auch gut. Frag mal Markus Böckermann in London zum Beispiel oder Walle Begemann.
Ich habe natürlich auch selbst, obwohl das so teuer war, habe ich natürlich jetzt nicht so direkt Nein gesagt.
Ja.
Aber das ist dann, also es ist einfach dann doch zu viel für den Geldbeutel.
Klar.
Wenn du da, vor allem du musst ja bedenken, wenn das jetzt das Gesamtpaket wäre,
Reise,
keine Ahnung, für den ganzen Nachtung, Trip so,
ja,
dann wäre es das absolut wert. Aber
ja,
es geht ja nur um das Ticket.
Ja.
Und dann musst du nochmal das Mindest Doppelte draufrechnen, um das überhaupt logistisch hinzubekommen.
Ja.
Dann ist es doch ein bisschen viel. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch irgendwelche Möglichkeiten. Vor Ort sein werde ich vielleicht trotzdem, weil wir dann einfach da bleiben.
Ja.
Wenn wir dann halt eh schon da sind, dann ist die Gewinnspielrückreise darf auch später angetreten werden quasi.
Ja.
Muss dann nicht direkt an dem Datum sein. Schauen wir dann. Also,
cool.
Ja.
Ja, man merkt es jetzt, ne? Ich weiß nicht, auf Eurosport ist auch so ein Ticker, so ein Countdown, wie viele Tage es noch sind. Das ist schon cool. Man kommt so langsam in Stimmung und auch immer mehr aus dem Umfeld hört man dann Leute, die sagen so, boah, geil, ich habe auf jeden Fall ein Ticket für die und die Veranstaltung. Ich habe jetzt heute oder gestern nur eine SMS bekommen. Ja, auch so. Ich glaube auch Medaillenspiele. Ich weiß nicht, ob Männer oder Frauen, dass da Freunde hinfahren. Das ist natürlich richtig cool und ja, mal wieder im eigenen Land, in Europa eine Olympiade ist natürlich auch sehr nice.
Ja, ich folge halt auch den ganzen französischen Athletinnen und Athleten und da geht's ja seit einem halben Jahr schon drunter und drüber. Die haben einen Pressetermin nach dem nächsten. Da ist natürlich der Hype ganz anders, die dann halt da komplett als Maskottchen quasi benutzt werden dafür und die wirklich nur noch bei so Olympia öffentlichen Events rumhängen jetzt. Ja, also deswegen haben wir es rausgelassen aus unserer Liste, weil das halt die unbestrittene Nummer 1 wäre.
Ja.
Möchtest du anfangen mit deiner Nummer 3 quasi?
Okay, ich habe mir den, es sind ganz, ganz viele Sachen, die ich, auf die ich mich freue, die ich toll finde. Ich habe mir den Turnierkalender angeguckt, sowohl den nationalen wie auch den internationalen. Und habe da mir Sachen rausgepickt. Ich freue mich einfach generell immer auf Sommer. Ich bin ein absolutes Sommerkind, obwohl ich den Winter jetzt auch gerne mag. Aber genau, habe mich da mal umgeschaut und würde sagen, dass meine Nummer 3 weiterhin mittlerweile als etabliertes Event im World Tour Kalender das Event in Hamburg ist. Also die ist wieder ein was ist das, Elite 16. Wieder ein Elite 16, ist wieder in einer geilen Zeit eigentlich, Ende August. Da freut man sich drauf, da ist dann Olympia durch. Viele Teams sowieso noch hier in Europa und dementsprechend hoffentlich dann ein gut besetztes Starterfeld und Teams in Topform. Also das ist auf jeden Fall meine Nummer 3, wenn es an nächsten Sommer geht.
Meinst du, dass die dann noch spielen, die Top-Teams oder zumindest die Anschlussteams, um noch die letzte Wettkampfhärte sich abzuholen? Oder glaubst du, das wird dann doch eher.
Wieso letzte Wettkampfhärte?
Achso, ist nach Olympia. Ist danach, richtig, ist stimmt. Das ist nicht nur nach der Qualifikation, es ist sogar nach Olympia, richtig?
Genau, ist nach Olympia. Also da wissen wir, wer gewonnen hat und ja, ich hoffe trotzdem, dass die Teams dann weiterspielen. Aber generell finde ich es einfach nice, dass so ein Event in Deutschland etabliert wird und mittlerweile jetzt ja schon auch im fünften, sechsten Jahr, ne? Oder siebten, achten Jahr sogar. Also zumindest auch an der Location. Und das ist einfach immer ein nettes Zusammenkommen. Man trifft immer alle möglichen Leute. Die Location ist cool, weil es auch irgendwie so geschlossen ist. Da man geht in dieses Stadion rein, man ist in diesem kleinen Sponsorendorf. Und hat dann ein geiles Stadion, in dem man wirklich gut ein Spiel verfolgen kann. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ja, das ist gerade cool bei den Events in Hamburg, dass da halt jedes Mal die Hamburger Beachvolleyball-Community, die ja wirklich riesengroß ist, sich auch dafür interessiert und nicht nur für das eigene Hobby spielen, so, sondern dass die da alle zusammenkommen.
Genau.
Das ist immer wieder cool. Das war auch bei der deutschen Tour da cool und bei King of the Court. Dass du da halt, also selbst ich dann, der jetzt nicht aus Hamburg kommt, aber dann über den Beach-Me-Weg oder auch allein, dass man schon so oft jetzt da war, dass man da immer die gleichen Gesichter wieder trifft, das ist schon ganz cool. Und dass sie sich auch wirklich dafür interessieren, weil das ist nicht selbstverständlich, dass das so ist. Also da gibt es auch viele Hobbysportler, die noch nie was von Anders Mohl gehört haben. Und das ist in Hamburg eben anders.
Total.
Da interessieren die sich schon sehr dafür, eben auch, weil das so ein etabliertes Event ist. Oder es gibt, glaube ich, so eine Gegenbeziehung, dass das eine das andere bedingt und andersrum. Ist nicht auf meiner Liste tatsächlich. Also ich hatte letztes Jahr auch wieder viel Spaß bei dem Event. Und da waren aber auch einfach wahnsinnig gute Spiele. Da hatten wir auch dann schon, glaube ich, drüber geredet, als das Ganze stattgefunden hat. Aber das irgendwie hat das auch immer so ein bisschen. Hamburg, man denkt sich immer, okay, es könnte auch irgendwie mehr los sein, obwohl die Stimmung sehr gut war.
Mhm.
Es könnte auch irgendwie mehr los sein. Warum haben die jetzt wieder das oben nicht abgehängt? Warum ist dieses Stadion so riesengroß? Warum kann man hier draußen nicht mit Karte bezahlen? Das ist dann immer, irgendwie so Kleinigkeiten sind dann immer los. Aber auch gerade dieses Gelände ist so toll, weil du halt den Athleten immer über den Weg läufst. Also die gehen da halt einfach die ganze Zeit rum. Der Warm-Up-Court ist da direkt daneben, sodass die einmal rüberlatschen müssen und du stehst dann halt immer auf einmal neben Paolo Nicolai und dann, das ist irgendwie cool. Oder die holen sich dann da, Nasscloth stand dann vor mir in der Kaffeeschlange und solche Sachen, das macht dann auch Spaß, dass man den die ganze Zeit über den Weg rennt. Ja, das stimmt. So, dann gucke ich mal. Pass auf, bei mir auf Platz 3, also ich habe jetzt nicht nur die Events genommen, sondern auch alles Mögliche, worauf ich mich freuen würde. Und an 3 habe ich tatsächlich die, also es ist ein weites Feld auch wieder, aber ich freue mich darauf, wir haben schon so viel darüber gesprochen, wie neue oder wie der Beachvolleyball sich momentan verändert, durch allen voran die Schweden, aber auch Partain Banish und die beiden Namen habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ich mich darauf freue zu sehen, wie jetzt der ultimative Härtetest kommt für diese Teams im Endspurt um Olympia, also gut, sind schon mehr oder weniger, also sind die schon qualifiziert, das ist klar. Aber am Ende soll eben dieser Titel dann stehen für die und auch jetzt die nächsten Siege so auf den Elite 16 Turnieren. Und das jetzt nochmal zu sehen, inwieweit die sich jetzt da weiter ihren Weg gehen, inwieweit da sich da angepasst werden muss von den anderen oder ob jetzt auch diese Teams so langsam, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, sich dem Standardspiel weiter wieder anpassen. Das jetzt zu beobachten weiterhin, wie diese, weil die leben auch einfach davon, dass sie wahnsinnig locker spielen, mental stark sind oder also zumindest bisher, ne? Und ich kann mir das den ganzen Tag angucken, in welchen Situationen das jetzt immer noch so ist. So, ich freue mich da super drauf. Also gerade bei diesen beiden Teams, ich freue mich drauf, wenn jetzt Nicolai Kotafava, ob die jetzt im Winter noch mehr Sprungzuspiele geübt haben und das in ihr Spiel standardmäßig eingebaut haben oder nicht, so was da jetzt kommt, ob sich die Blocker irgendwie darauf jetzt einstellen können, das ist so meine Nummer 3, das würde ich sehr gut, ich freue mich da total drauf.
Ja, das ist nice zu sehen, was man ja auch letztes Jahr beobachten konnte, bei der WM war das da, glaube ich, wo man gesehen hat, dass auch Duda versucht, einen schnelleren Ball zu spielen mit Anna Patricia. Ob sie das jetzt etablieren, dass Duda mehr im oberen Zuspiel agiert und weniger im Baggerzuspiel agiert. Ob das so Sachen waren, die jetzt entwickelt worden sind. Oder ob das jetzt einfach nur mal ein Versuch war. Aber ich bin auch gespannt, was die jetzt, was die Teams jetzt nochmal rausholen. Und zeigen werden. Ist ja meistens so, dass eine Entwicklung von diesen Fähigkeiten und neuen Techniken dann auch im olympischen Jahr dann erst gezeigt werden soll auf einer größeren Bühne, damit das halt auch einen Überraschungsmoment hat. Ne?
Aber meinst du, dass das jetzt halt dann gerade bei den Teams, die es sowieso schon viel machen, dass das jetzt auf dem Level, also in welche Richtung entwickelt sich das? Also wird das dann im olympischen Jahr, haben die dann noch mehr Tricks? Oder haben Sie jetzt rausgefunden, welche, haben Sie jetzt mal sich ganz genau angeguckt, was klappt, was nicht? Das werden Sie jetzt die Zeit damit verbracht haben, dass in der Situation der Ball nicht mehr im Sprung zugespielt werden muss, weil das nur dann und dann zum Punkt bringt, kommt. Haben die sich das jetzt so angeguckt? Oder, weil jetzt ist ja die Zeit vom Ausprobieren, ist ja jetzt vorbei, ne?
Ja.
Schätze ich.
Genau, du wirst jetzt wahrscheinlich auf den ersten ein, zwei Turnieren, wirst du jetzt nochmal hingehen und die Sachen auch noch ausprobieren, dir ein gutes Gefühl abholen, damit du dann weißt, dass du das auch unter Druck abrufen kannst. Und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, wie man jetzt periodisiert in dem Jahr. Ob man jetzt noch viel spielt, um einen guten Rhythmus zu haben oder wie viel man spielt, damit man den Rhythmus halt hat. Da wird es jetzt drauf ankommen, nochmal am Anfang der Saison relativ langen Block zu haben, wo man trainiert, wo man die Grundlagen stabilisiert, wo man sich auch physisch in eine Verfassung bringt, da widerstandsfähig zu sein im richtigen Moment und dann die Sachen, die man sich geübt hat, einzeln anwenden zu können unter Druck und dann nachher, wenn es darauf ankommt, dann das ganze Puzzle zusammenzusetzen. Ich denke nur an den Aufschlag von Julius und Jonas zum Beispiel 2012. Was sie da mit ihrem Long, also mit den Aufschlagvarianten, mit denen die dann bei Olympia gespielt haben damals, das ist ja mittlerweile auch schon echt echt 12 Jahre her, aber das war, das fand ich so beeindruckend, wie sie das entwickelt haben in der Zeit ihrer Zusammenarbeit. Also nachher ja ganz wenig Topspin-Aufschläge zum Beispiel, viele Float-Varianten und das wurde entwickelt über 3 Jahre, ne, und das haben sie dann bei Olympia dann in.
Hat auch funktioniert.
Haben sie da dann in besserem
Aufbau. Wir haben uns im letzten Stream haben wir uns das Finale nochmal angeguckt von 2012.
Ja.
Und ich glaube, Emanuel hat 3 oder 4 Bälle verbaggert in der Annahme. Ja. Und teilweise gar nicht berührt. Und das waren fast alles tiefe Float-Aufschläge von Julius.
Ja.
Noch
beeindruckender fand ich damals das Spiel, ich weiß nicht, ob das Viertelfinale war oder Halbfinale, das war gegen Ricardo und Cunha.
Mhm.
Und das war auch wirklich einfach ein Spiel, wo beide, einmal drüben auf der anderen Seite, ein Olympiasieger, sehr erfolgreicher Spieler, der Cunha auch mit einer überragenden Ballkontrolle als Team 2 sich für Olympia qualifizieren aus Brasilien, ist natürlich dann auch schon immer nochmal eine Kunst, aber die sahen einfach aus wie wie Leute, die noch nicht so häufig einen Ball angefasst haben. Und das war auch beeindruckend. Ja, genau. Und das hat sich ja so fortgezogen. Das wurde dann so ein bisschen zu einer deutschen Mentalität, ne? Auch bei Laura und Kira dann ja 4 Jahre später, da einfach da auch im Aufschlag sehr viel Druck entwickeln können, weil da auch natürlich Jürgen Wagner als Kopf dann mit drinne saß und diese Philosophie dann auch weitergetragen hat, aber ja, das genau, sowas wird spannend zu sein, welche Varianten, zu welchem Zeitpunkt, wie gut die funktionieren. Also ich hoffe, dass man sich dann dort auf einige relativ fehlerfreie Spiele freuen kann. Also fehlerfrei geht natürlich nicht, weil jeder Punkt nur durch einen Fehler des Gegners irgendwo vergeben wird, aber genau, auf nah dran an Perfektion.
Ja, das habe ich auch tatsächlich, als ich jetzt eben final meine Liste aufgeschrieben habe, habe ich das auch vergessen, dass ich mich, also wo wir jetzt gerade bei, ich hatte ja jetzt Teams genannt mit Arman Helwig, Patain Benisch, aber ich freue mich auch wahnsinnig doll auf unsere Team 1s.
Ja.
Ich freue mich auf Svenja und Sinja und auf Clemens und Nils, um jetzt zu sehen, wo wir eben bei Periodisierung waren. Wir haben so viel drüber gesprochen, die Deutschen, die machen das so und so, da kommt am Ende, ist quasi die Endgeschwindigkeit, das ist das einzige Ziel. Wir sind da quasi auf das eine Ziel fixiert und da bin ich jetzt quasi auf das Ergebnis so gespannt, auch ein bisschen bei Luisa und Laura natürlich.
Ja.
Aber vor allem, weil wir schon gesehen haben, was sowohl Elas Wickler als auch Müller-Tillmann schon gezeigt haben und was sie einfach mit ihren physischen Möglichkeiten machen können, was halt heißt, jeden zu schlagen auf der Welt.
Ja.
Und ob das jetzt in den Sand gebracht wird, da freue ich mich. Also ich werde auf jeden Fall, ich denke mal, ich werde so gut wie jedes Spiel von diesen beiden Teams diesem Jahr jetzt sehen. Bisher, ne, war viel Ausschuss dabei, muss man nicht alles gesehen haben, man weiß, das ist nicht zu sehr auf die Goldwaage zu legen, aber ab jetzt bin ich da richtig doll gespannt, um das nochmal dazu zu fügen.
Ja.
So, Fuchsi, deine Nummer 2.
Meine Nummer 2. Auf jeden Fall auch historisch bedingt und aus der Erfahrung, aus der eigenen, aber auch von den Erzählungen und was da alles schon passiert ist, ist auf jeden Fall die Rückkehr eines Turnieres in den Masuren in Polen, nämlich in Stadia Blanki. Das ist ein geschichtsträchtiger Ort, möchte man fast meinen. Also da haben, da sind Brauer Meufsen sind das erste Mal Weltmeister geworden, Carla und Britta, Borger Büte haben damals einen Vizetitel geholt. Also viele, viele richtig interessante Geschichten, die sich um diesen Ort ranken und einfach auch von der Anlage und von dem, was die polnischen Fans dort immer veranstalten, richtig, richtig cool. Also für die Spieler und Spielerinnen einfach ein schöner Ort, ein Turnier zu spielen. Die Zuschauenden waren immer super enthusiastisch und haben das da wirklich abgefeiert. Man ist da wirklich in so einer Seenplatte in den Masuren. Das Hotel ist direkt, ich glaube, es hieß Hotel Anders, ist man direkt angeschlossen ans Venue. Dann geht man so vom Hotel runter, so einen kleinen Hang, kommt direkt an so einem richtig coolen Sidecourt vorbei, wo so natürliche Tribünen sind, also wo man so auf so einem Hügel sich setzen kann und da sozusagen so ein kleines, also so einen kleinen Chor hat, der, wo es wirklich Spaß macht zu spielen, der so, ja, mit einer der schönsten Sidecourts, glaube ich, die es so gibt, auch für die Spieler und Spielerinnen. Genau, das ist einfach richtig cool, dass da wieder was passiert und ein Event, auf das ich mich im kommenden Jahr freue, das zu verfolgen, wie sie das wieder aufbauen und ob das genauso angenommen wird wie früher und einen ähnlichen Charme dann auch hat. Ne? Es gibt viele Turniere, die auch weggefallen sind. Klagenfurt am Wörthersee war ja zum Beispiel auch so ein Turnier, wo sich, glaube ich, jeder und jede drüber freuen würde, wenn das wieder kommt. Dafür gibt's natürlich ja. Wien, Donauinsel auch eine Top-Location und die österreichischen Fans dann, die dort richtig einheizen, da auch cool was aufgebaut haben. Aber wie gesagt, für mich die Nummer 2 auf jeden Fall Stadia Blonki in Polen.
Das habe ich schon von echt, also überall liest man immer nur und hört man nur Positives über Stadia Blonki. Ist auch, du kommst auch gar nicht dran vorbei, wenn man mal die Wikipedia-Artikel von den Beachvolleyball-Stars so durchliest, ja. Dann wird da überall immer irgendwas über Stadia Blonki stehen. Weil ich habe es, glaube ich, in dem Artikel, den ich über den Kalender geschrieben habe, habe ich das auch dann rausgesucht quasi, dass ich glaube, ja, zwischen 2004 und 2015 war in jedem Jahr war ein World Tour Stop und dann eben auch 2013 die Weltmeisterschaft da. Also das, ich glaube, so lange ein Ort in Folge, also weiß ich jetzt nicht, ob es das bei anderen Orten schon gab, aber das ist natürlich dann geschichtsträchtig. Aber man hört auch wirklich dann immer nur Positives. Ich war natürlich selber noch nie da. Das ist dann ein bisschen vor meiner Zeit gewesen. Aber du ist ja genau bei dir dann mit reingefallen, ne?
Ja, einfach auch so, ich sag mal, geile Geschichten dazu. Dann saß ich dann mit Erik Kureng in einem Smart damals, Sponsor Auto von Smart. Und man muss sich das so vorstellen, dass in Polen, da sind ja Straßen, Landstraßen, die in Deutschland zweispurig befahren werden würden, aber überholen in Polen sieht auf jeden Fall anders aus als, oder sah damals anders aus als bei uns in Deutschland. Das heißt, man ist da auf einmal so auf einer dritten improvisierten Spur an den Autos vorbeigefahren und alles war wild, war aus Berlin gut zu erreichen damals und ja, echt ein cooler Ort.
Ja, also das, ich freue mich da auch drauf. Es gibt, du hast es vorhin gesagt, Wien ist auch wieder dabei. Es gibt ein paar ganz coole Sachen, die jetzt wieder versuchen, so ich glaube, langsam wieder auf die Beine kommen nach der Corona-Zeit. Ne? Also wir wissen es alle, es ist ein bisschen weniger Geld auch insgesamt irgendwie im Sport vorhanden seitdem, aber das baut sich jetzt so langsam wieder auf, dass auch die Orte da jetzt ihre Comebacks feiern können. Das ist natürlich mega geil.
Ja.
Das freut uns.
Was ist bei dir?
Ja, pass auf. Ja, ganz andere Richtung. Hat jetzt ein bisschen damit zu tun, dass ich jetzt hier mit meinem eigenen Verein noch weiter involviert bin. Aber vor allem, weil ich es jetzt auch in diesem Jahr so doll gesehen habe, bei mir steht da einfach, also auf meiner Liste steht das Wort Breitensport. Das soll heißen, ich hatte das Gefühl, dass gerade im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren der Beachvolleyball, das vielleicht, also ich habe es schon oft gesagt, so dass ich weiß, dass irgendwie jeder Beachvolleyball cool findet. Ne? Jeder, den du auf der Straße triffst, sagt so, ja, finde ich cool, habe ich schon mal gemacht. Kann ich vielleicht nicht so gut, weil ich bin zu klein, aber ich finde es cool. Entweder selber zu spielen oder zu gucken, gibt kaum jemanden, der eine Abneigung dazu hat. Ne?
Stimmt.
Und dann habe ich mich ja immer gefragt, so, okay, wie kriegt man das hin, dass diese Menschen dann auch irgendwie anfangen, den Sport zu spielen selber, vielleicht organisiert zu spielen oder auch zu konsumieren. Und ich habe so das Gefühl, dass das jetzt halt immer, dadurch, dass auch die Vereine überall entstehen, dass Trainingsangebote geschaffen werden nach und nach, die es ja teilweise schon lange gibt, ne, aber die jetzt immer mehr überall auftauchen, dass da wir jetzt gerade an so einem Punkt sind, wo es jetzt nochmal deutlich vorangeht, wo man, also das ist natürlich jetzt hier auch standortbezogen, in den großen Städten sind wir natürlich deutlich weiter als an allen anderen Städten, also Hamburg und Berlin eben allen voran, die haben Beachvolleyball-Communities, die ja wahrscheinlich größer sind als die gesamte im Rest von Deutschland bisher, weil es da einfach diese organisierten Angebote bisher gab und die Möglichkeiten dazu hatten. Aber ich freue mich auch einfach darauf, diese Entwicklung jetzt zu sehen und vor allem, dass man jetzt quasi da vorne mit dabei sein kann bei sowas. Ne? Also Beachvolleyball ist ja so eine junge Sportart. Und da sind wir jetzt ganz, ganz weit vorne und man kann eben super doll mitgestalten, weil es einfach keine festgefahrenen Strukturen gibt, weil es die Struktur nicht gibt. Das ist natürlich auch eine Hürde so, aber wenn du jetzt im Hallenvolleyball versuchst, was groß zu verändern, dann musst du erstmal an 1000 Instanzen vorbei. Und im Beachvolleyball kannst du eben einfach sagen, okay, wir machen jetzt das und es ist immer sofort das, wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, immer sofort das Coolste und das Beste, was in der Region dann gemacht wird. So, also deswegen freue ich mich da gerade drauf, dass ganz viele Leute mega Bock auf Beachvolleyball haben und dass man die irgendwie mitnehmen kann und vielleicht sogar für den Konsum von den Profisportlern dann begeistern kann und wir dann alle zusammen diese Sportart wachsen lassen. Das wird für mich in 2024 gut. Das hat dann mit dem eigenen Verein zu tun, ne? Dass das Gefühl natürlich noch stärker wird, aber das wird nice, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Die Entwicklung hat sich ja auch abgezeichnet in den letzten Jahren. Es sind echt coole Initiativen in ganz Deutschland entstanden, wenn man alleine denkt, dass mit einem Crowdfunding eine eigene Beachvolleyballhalle gebaut wird in Leipzig und da eine wirklich lebendige Community auch ist im Schwarzwald unter der Palme. Geht es natürlich gut ab. Aus Beach.me e.V. weiß ich auch, dass zum Beispiel in Köln, natürlich Köln-Düsseldorf, der Raum sowieso auch viel bespielt wird und da viel Sport ist. Da ist die Frage, diese Gestaltungsmöglichkeiten sind da. Und du sprachst es jetzt ja auch gerade an mit der, ich sag mal, fehlenden Struktur. Also bietet natürlich Platz, selber was zu initiieren und dann Leute mitzunehmen. Die Frage finde ich, wie zentral man das Ganze angehen sollte, damit dann auch nachher nicht dieses Problem auftritt, dass man so einen Flickenteppich hat, ne? Also ja. Als ganz konkretes Beispiel, natürlich, wir hatten gestern auch, oder wir hatten auch schon drüber gesprochen, dass mit der Lizenz für Trainer und Trainerin, dass die einfach in dem Segment C, also im Breitensport, nicht vorhanden ist für Beachvolleyball und da viele Initiativen aus vielen Landesverbänden und von vielen einzelnen Köpfen irgendwo entstehen, irgendwo in der Drive rumliegen und da ja nicht versauern, aber dass an einem gewissen Punkt das Ganze nicht weitergebracht werden kann, weil vielleicht eigene Interessen oder Interessen aus einem anderen Landesverband, aus einer anderen Vereinsidee, aus einer anderen Idee da sich dann ja nicht bekämpfen, ist das falsche Wort, aber ja noch nicht zusammenkommen können und dafür so viel Abstimmung innerhalb dieser Szene dann nötig wird an irgendeinem Punkt, dass man das irgendwo dann gleich hinbekommt und dann auch die Kräfte bündeln kann. Ne? Finde ich interessant und wünschenswert, wenn es da Initiative von den Vereinen und den Leuten gibt, die sich dort viel engagieren, dass man das dann irgendwann auch zusammenbringt und ein schlüssiges Konzept irgendwie erarbeitet, um ganzheitlich das zu anzugehen.
Ja, also ich glaube, im Kleinen oder die Bereitschaft dazu ist sehr da und die Initiativen gibt es auch und gab es auch schon, jetzt noch nicht in konkreter Form, aber der Austausch findet natürlich allein dadurch, dass man im Beachvolleyball ja schon so doll vernetzt ist, findet natürlich schon die ganze Zeit statt und ich habe es auch bisher noch nicht erlebt, dass es da irgendwelche Befindlichkeiten groß gab, zumindest was die verschiedenen Vereine angeht, wenn man jetzt da Einblicke fordert, weil das haben wir natürlich die ganze Zeit gemacht. Auch in der Gründungsphase. Ich bin die ganze Zeit mit Leipzig, natürlich mit Beach.me e.V., aber mit den Hauptstadt-Beachern oder mit der Palme im Schwarzwald in Kontakt. Wie macht ihr das? Passt das vielleicht auch für uns? Wo kann man das oder was habt ihr gemerkt, was nicht so gut geklappt hat? Da ist natürlich, läuft schon, aber das auf eine richtige Ebene zu heben, das gab es auch schon mal die Idee, so quasi auch so ein Austauschwochenende oder sowas. Zu machen, dass da halt Kanäle offen sind, dass man da halt an einem Strang ziehen kann, zum Beispiel für so Trainerausbildung. Aber ich bin da auch guter Dinge. Wir haben das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt, dass in den Verbänden ja auch ein Wandel stattfindet, ein langsamer, aber ein Wandel. Und gerade in den Beachvolleyballbereichen dass da auf der Beachwarte-Position zum Beispiel ganz, ganz viele junge Leute sind, die Bock haben, was zu verändern, die dann da frei walten können. So. Und also unser Landesverband ist ja, glaube ich, wahrscheinlich noch am heftigsten, was die Erneuerung und die Verjüngung angeht, so, weil da die ganze Geschäftsstelle sehr, sehr innovativ und jung ist, aber das sieht man auch in den anderen Verbänden und das ist ja ein gutes Zeichen schon mal, dass das so funktioniert. Ja, also ich bin da guter Dinge, natürlich muss man da jetzt nicht, darf man da jetzt nicht einfach sagen, okay, wir machen jetzt alle unseren eigenen Kram, aber das findet auch momentan nicht statt. Aber vielleicht sollte man dann noch den Fokus etwas erhöhen auf diesen Austausch.
Ja, meine Frage, die sich da einfach dann auch anschließt, ist ja auch die Diskussion, die wir, ich weiß nicht, ob vor 2, 3 Jahren auch hatten, angestoßen durch Alex Walkenhorst, diese eigene Verbandsidee, Beachvolleyballverband, bringt uns das weiter oder nicht? Ja, ist dann ein großes Feld gleich wieder. Ich habe dazu jetzt auch ad hoc keine Meinung, ich habe eine Meinung, aber nichts, was man hier so einfach rausposaunen sollte, weil es einfach zu wenig durchdacht ist. Aber genau, da finde ich die Überlegung, wie weit kommt man mit dem Ehrenamt, das ist natürlich super wichtig, um eine Sache zu starten und dann auch nachher am Leben zu halten, aber an welchen Stellen muss man vielleicht das Professionalisieren schon auf der Ebene Breitensport, weil das in den Arbeitsabläufen, damit man da auch dann die volle Geschwindigkeit erreichen kann, ne?
Total, das schaffen ja auch schon viele Vereine gerade, das zu tun. Jetzt nicht, natürlich nicht unbedingt immer auf den Trainerpositionen. Da stützt sich natürlich letzten Endes jeder Verein irgendwie auf das Ehrenamt. Oder ja, das ja auch dann gar nicht allzu schlecht entlohnt wird, gerade im Beachvolleyball. Aber auch in der Verwaltung sind ja viele da schon mit der Unterstützung von Hauptamtlichen aufgestellt. Also dadurch, dass im Beachvolleyball dann doch ja auch gerne Kursgebühren bezahlt werden und so weiter, funktioniert das tatsächlich ganz gut, würde ich sagen bisher. Also das
ist halt
immer die Frage, wie man das schafft, aber das funktioniert bei den meisten schon.
Genau, wenn man auf Probleme schaut, die halt entstehen, sind das halt vor allem sowas, dieses Angebot im Winter attraktiv zu halten für einen fairen Preis, der ja im Vereinssport dann häufig dadurch gegeben ist, dass sowieso zum Beispiel beim Hallenvolleyball die Hallen natürlich von der Stadt verwaltet werden, dass man da relativ günstig dann rankommt. Und wenn man dann überlegt, was eine Stunde in einer Beachvolleyballhalle dann teilweise kostet und dass man da dann dafür dann schon Geld in die Hand nehmen muss als Aktive, ist das dann teilweise eine Hürde. Und deswegen freue ich mich auch darauf zu sehen, was im Winter sozusagen jetzt für Grundlagen gelegt worden sind im Breitensport, welche Gedanken sich gemacht worden sind, um das dann in den Sommer zu transportieren und vielleicht, wenn ein kostengünstiges Angebot möglich ist, da dann halt auch nochmal reinzugehen.
Ja, also dazu, ich schreibe jetzt gerade oder fange jetzt gerade an, meine Bachelorarbeit zu schreiben über Betreibermodelle von Sportstätten und dann letzten Endes auch der Fokus auf Beachhallen. Das könnte nochmal auch interessant werden, weil da gibt es eben 1000 verschiedene Betreibermodelle, die, ja, wie du sagst, ne, in normalen Sporthallen ist es eben meistens so, dass die Kommune oder das Land dort die Sportstätte hinbaut und dann mit einem Verein entweder selber also das Ding verwaltet oder ein Verein das Ganze überlässt für die Betreiberschaft. So, und sowas gibt es natürlich bei Beachhallen momentan noch gar nicht, fast gar nicht. Ich weiß nicht, Berlin vielleicht mit dem Sportforum, aber sonst gibt's das, sind die eben zu allergrößten Teilen in privater Hand. Und das ist natürlich dann eigentlich ein großes Problem, weil dann eben hohe Preise erhoben werden müssen, um Gewinne zu gewährleisten. Aber das, ja, also wir sprechen in 1 bis 1,5 Monaten nochmal drüber und dann kann das vielleicht sogar Grundlage sein für andere Länder und Kommunen vielleicht da Projekte zu starten, die eher an die klassischen Sportstättenbetriebskonzepte angelegt sind. Und aber was ich noch sagen wollte zu dem, bevor ich es vergesse, zu dem Verband, wenn es mal eine Zeit gab, so solche Gedanken zu machen, dann ist es wahrscheinlich gerade jetzt nicht mehr angebracht, denn einfach mit 2 ehemaligen Weltklasse-Beachvolleyballern an der Spitze des Verbands gäbe es wahrscheinlich kaum eine schlechtere Zeit, über sowas zu sprechen, denke ich.
Ja, haben wir ja auch schon gesagt, ne? als die Entscheidung da klar war, wer da die Posten besetzt, dass das natürlich für den Beachvolleyball eine Traumbesetzung ist und da man gespannt erstmal die Arbeit abwarten kann. Ja. Aber Breitensport, also nur um das für mich einmal zusammenzufassen, ist natürlich genau das, was einfach sehr, sehr viel Spaß weiterhin macht. Ich hatte hauptsächlich meine Augen auf den Kalender gerichtet, auf die Turniere gerichtet, aber da hast du natürlich vollkommen recht. Es ist richtig cool zu sehen, wie sich das dann entwickelt.
Ja, vor allem, also wir haben jetzt hier halt, bei mir ist das ja, geht das nochmal besonders der Fokus darauf, weil hier diese Organisation der Community noch nicht stattgefunden hat. Und ich sehen kann, wie das in Leipzig oder Freiburg, also wie so ein Lauffeuer funktioniert hat.
Ja.
Durch das Schaffen des Angebots und es kaum einen Grund gibt, daran zu zweifeln, dass das jetzt hier auch so stattfindet. Deswegen freue ich mich da gerade natürlich hier an diesem Standort drauf.
Nice.
Ist klar. Deine Nummer 1, Sebastian Fuchs.
Meine Nummer 1 ist Olympische Spiele. Nein.
Ach, Sau.
Ist verboten. Ja, ich weiß. Hatten wir ja auch drüber gesprochen schon. Meine Nummer 1 ist Timmendorf dieses Jahr. Deutsche Meisterschaft am Timmendorfer Strand. Weil natürlich jetzt im Hinblick auf den endenden Zyklus 2024, also die Olympischen Spiele, die anstehen, in Deutschland natürlich auch der nächste Zyklus eingeleitet wird, sportlich gesehen, und sich die Talente da zeigen können, zeigen wollen und da dann natürlich auch um eine gute Ausgangsposition für die nächsten 4 Jahre kämpfen beziehungsweise sich da schon gut in Stellung bringen können. Deswegen ist dieses olympische Jahr immer in zweierlei Hinsicht sehr interessant. Die etablierten Spieler und Spielerinnen, für die ist Olympia erstmal so der Höhepunkt und danach ist dann häufig ein Break, je nachdem auch natürlich, wie in welchem Beachvolleyballalter die Leute sind und ob sie noch vorhaben, weiterzuspielen oder nicht. Aber gerade für die jungen Leute ist das natürlich immer eine Möglichkeit, sich dann auch in Stellung zu bringen für die nächsten Jahre und das auf nationaler Ebene. Deswegen bin ich da sportlich sehr gespannt, wer sich da wie präsentiert und wie welche Gedankenspiele aufgehen, welche Teams wir vielleicht im Anschluss sehen und worüber wir dann auch sprechen. Welches Spielsystem sich national durchsetzt und für weiter spielfähig gehalten wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann aber auch auf einer organisatorischen Ebene ist das dritte Mal, glaube ich, dass das dann mit Alex Walkenhorst und Spontent und sowas, glaube ich, über die Bühne geht. Mhm. Und ich habe im letzten oder ja genau im letzten Jahr, also 2023, habe ich gewisse Fortschritte gesehen bei der Durchführung der deutschen Meisterschaften. Das war irgendwie ein cooleres Produkt als im Jahr vorher, fand ich. Da haben viele Dinge ganz gut funktioniert. Einige Sachen waren sicherlich noch ausbaufähig und kann man weiter verbessern. Aber für mich, also für mich als ehemaliger Spieler in Deutschland, auf jeden Fall immer eins oder das Highlight der nationalen Tour und zu sehen, wie das dann ja auch dem Breitensport dann wieder präsentiert wird oder den Zuschauenden dort präsentiert wird, Beachvolleyball, in welche Richtung das geht, auch von den Werten, von der Einstellung, die gelebt wird und von dem Miteinander und dem Community Building und sowas. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und ob man muss ja schon sagen, die haben so einen kleinen Hype darum aufgebaut in den letzten Jahren um diese Tour und das Ticketing und sowas, wie das alles läuft, wie sich das fortführt, ob sie weiter den Zulauf bekommen, den sie sich wünschen und ob das auch nach unten dann weitergeht, dass sozusagen durch diese Professionalisierung der nationalen Tour dann auch die Sportart an sich sich dann weiter professionalisieren kann. Also wir wieder mehr Teams sehen werden, die mehr Zeit für Beachvolleyball investieren können. Also das ist für mich so der Gradmesser, die deutschen Meisterschaften am Ende des Jahres, das Event einmal an sich, was mehr cool ist und das aber auch, was man daraus ableiten kann für Beachvolleyball allgemein, bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, muss ich zugeben, habe ich auch auf 1. Können wir es kurz machen. Ja, also ich habe da zwar noch die deutsche Tour in Klammern stehen, aber ja, Timmendorf ist und bleibt das Highlight. Es war auch die letzten Jahre, war es wieder ja, einfach eine coole Erfahrung, da zu sein. Du sagst es, die Spiele dort zu sehen, überhaupt das Ganze, das, also dadurch, dass wir nicht mehr so viele Turniere auch hier im Norden haben, und vielleicht auch dadurch, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe wie früher, bin ich deutlich weniger auf deutschen Tourstops als noch vor ein paar Jahren. Und du sicherlich auch. Also ja, gut, als du noch gespielt hast, warst du halt dann bei jedem. Und dadurch ist Timmendorf dann nochmal wieder höher in der Bedeutung gerutscht, weil man da eben erst wieder die Teams alle auf einem Haufen wieder sieht. Also bei mir ist es dann natürlich noch durch Rock the Beach, dass ich da dieses Turnier, diese Turniererfahrung da mitmache. Und das macht natürlich genauso viel Spaß. Deswegen steht es auch mit auf meinem Zettel drauf. Also das, da freue ich mich natürlich auch, immer dieses Klassentreffen zu haben. Da, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Doppelkopf zu spielen zwischen irgendwelchen, in irgendwelchen Pausen mit irgendwelchen Teams. Und dann gehen alle ihrer Wege und machen das, wofür sie denn da sind. Das macht natürlich immer mega viel Spaß und dann gerade in Timmendorf, es ist einfach jedes Jahr, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Jahre in Folge ich jetzt da war, bin, es müssen ganz schön viele sein, und das bleibt auch so, also das ist immer wieder einfach geil und gerade in diesem Jahr, du sagst es, ne, also ich kann ja auch sein, dass wir dieses Jahr dort mit ein, zwei Karriereenden, also bei, gerade in den, im Damenbereich rechnen können, es könnte sein, ne?
Ja.
Dass da vielleicht einige Sachen verkündet werden. Also man weiß es halt einfach nicht. Wenn man das bei Carla nicht, bei Juli nicht, bei Isa nicht, bei Kira letzten Endes auch nicht, wer da noch weitermacht und wer vielleicht aufhören möchte. Also das ist dann auch immer emotional, ne? Egal wie weit die kommen, ehrlich gesagt. Aber da haben wir jetzt auch schon echt viele von gehabt, von diesen letzten Spielen, wo dann die Tränen geflossen sind. Das ist dann auch immer ein Erlebnis. Quasi, ich weiß es noch, bei Geeske Bank.
Mhm.
Da war das so, da ist sie Vize-Deutsche Meisterin geworden.
Ja.
Glaube ich. Mit, weiß ich nicht mehr.
War das mit Anja Günther?
Kann gut sein. Und zwei Wochen später, also da war großer Abschied, Tränen, Karriereende, dies, das. Zwei Wochen später stand sie dann bei uns im Kadertraining auf der Platte und hat dann bei uns den Landeskader übernommen quasi. Das war natürlich auch, cool. Das verbinde ich dann auch mit solchen Sachen. Ja, aber da freue ich mich auch ganz, ganz stark drauf. Und auch jetzt wieder neue Teams, ich weiß nicht, es ist ja auch ein bisschen Bewegung reingekommen. Bei den Männern haben wir es schon lang und breit besprochen, was da bei den jungen Teams ist, aber jetzt auch bei den Mädels macht sich das langsam oder wird klar, welche Teams da entstehen und welche bleiben. Zum Beispiel Anna und Sarah haben es jetzt vor einiger Zeit dann offiziell gemacht, dass sie jetzt irgendwie weiterspielen. Wir werden diese Konstruktion mit Isa und Kira und Jugendspielerinnen sehen. In irgendeiner Art und Weise, Jugendspielerin dann wahrscheinlich eher international, ne?
Habe ich auch so gesehen, zumindest bei Isa, ja.
Dass wir dann aber Isa und Kira auf der Tour haben, die dann auch einfach kein Team sind, gegen das man gerne spielen möchte, denke ich mal, wenn man da auftaucht. Dann Christ Grüne, Power-Duo, das wieder auftaucht, wenn Annalena irgendwie halbwegs fit ist. Ja, ist einfach viel, was wir dieses Jahr uns da wieder angucken können und die dann auch hoffentlich ja in den Konstellationen zusammenbleiben, dass wir die dann auch in Timmendorf sehen können.
Ja. Noch mal eine Frage, Rock the Beach, steht da schon alles? Ich habe da, ich habe die Termine von der German Beach Tour habe ich gesehen, aber Rock the Beach?
Die sind da klassisch spät dran. Okay, also nein, da steht es noch nicht und ich kann da auch noch nichts zu sagen.
Weil deswegen habe ich zum Beispiel deutsche Tour jetzt nicht, bewusst nicht genommen, weil mich, da kann wahrscheinlich keiner was für, aber die Standorte sind für mich da immer auch so eine Entscheidung, ob da Feeling aufkommt oder nicht. Und das koppel ich dann natürlich mit eigener Erfahrung, wo es mir besonders viel Spaß gemacht hat, auch zu spielen und so. Und davon ist einfach kein Standort mit dabei. Das mag sein, dass, also zum Beispiel ich von dem Event in München hat man immer nur Gutes gehört, dass wäre mal cool, das zu sehen, wäre ich gerne mal dabei. Aber für mich ist für mich fehlt St. Peter-Ording, für mich fehlt Binz, für mich fehlt vielleicht sowas wie Münster. Das sind so, wie gesagt, ich bin, das ist auch schon überholt, es ist ewig her, dass ich dabei war, aber deswegen habe ich ganz bewusst Timmendorf gesagt, weil das für mich dann so das Aushängeschild für die deutsche Tour dann nachher ist, also das Ziel, worum es geht und deswegen das Highlight.
Ja, also ich werde bei der GBT, denke ich, auch bei keinem Standort sein dieses Mal. weil der Einzige, der in Frage käme, wäre Bremen, einfach aus der Nähe. Und da haben wir, glaube ich, parallel ein Flint Beach Turnier.
Mhm.
Und alles andere kommt dann auch gar nicht in Frage. Der Sommer ist ja sowieso schon echt voll.
Ja.
Ja, aber bei Rock the Beach kommt natürlich, also wir gehen mal davon aus, dass das so stattfindet wie geplant.
Ja.
Borkum ist natürlich dann da immer sowieso gefixt durch die Borkum Beach Days, die sowieso da stattfinden und von der gleichen Agentur veranstaltet werden. Und da habe ich natürlich jetzt schon die zwei letzten Jahre Erfahrungen, die man daran knüpft, dass das oder wie cool das denn war.
Ja.
Und das, da freut man sich auch drauf. Ich denke, die Teams freuen sich auch drauf.
Klar. Ja, das ist auch ein nice Event, ja, zum
Beispiel. Aber sonst ist schon weit weg für uns, ne?
Ja.
Also Heidelberg, München,
ja.
Düsseldorf.
Ja.
Das, ja, da muss man auch erstmal irgendwie ankommen. Aber du sagst es ja auch, also ich habe jetzt auch, warst du in Timmendorf?
Ich war ja, letztes ne? Jahr, doch, ich war, glaube ich, einen Tag in Timmendorf.
Ja. Weiß ich gar nicht. Ja, du warst kurz da, glaube ich.
Einen Tag.
Ja, also du hast es ja schon gesagt, ne, also da, das hat auch das Ganze ein bisschen, du hast gesagt Hype. Also es hat auf jeden Fall eine neue, das was ja auch der Plan war offensichtlich, da eine neue Zielgruppe hingebracht. Viele Leute, die mir auch erzählt haben, dass sie das erste Mal da waren, dass sie das irgendwie gesehen haben und cool fanden und sich dann ein Ticket gekauft haben.
Ja.
Oder dass sie halt bei sich in der Stadt waren und dann Timmendorf Ticket gekauft haben. Das ist natürlich auch cool, dass da dann ja, diese ganze Community so erweitert wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe noch nie Zahlen gesehen, so richtig, weil die Zuschauerzahlen waren ja schon damals auch immer sehr hoch,
ja,
in Timmendorf. Also das ist ja ohne Frage. Und gerade durch die Tribüne, durch die nicht bezahlte Tribüne, wo man dann den ganzen Tag sitzen bleiben musste, aber genau dadurch, dass du dann da auch teilweise nicht drauf gekommen bist, waren ja auch die Sidecourts, ich habe neulich nochmal Fotos gesehen, das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung.
Mhm.
Die sind da jetzt auch schon recht voll. Die waren packed, komplett.
Ja.
Überall Leute,
ja,
saßen da, standen da an dem Wall an der Seite.
Ja.
Also wirklich krass, kann man sich nicht vorstellen. Wirklich, wirklich so viele Leute.
Ja.
Das würde mich tatsächlich eigentlich nochmal interessieren, wie da so die was die Zuschauerzahlen sind. Ich habe wirklich gar keinen Einblick, keine Ahnung. Aber was wir festhalten können, es sind auf jeden Fall ganz schön viele neue Leute mit dabei. Und das ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache, dass das so weitergebracht wird.
Genau, und natürlich auf der einen Seite mag man sich jetzt drüber streiten oder nicht, aber diese Kommerzialisierung und dass man dieses Ticketing halt hat, dass man mit der Sportart dann irgendwie auch dann natürlich in der heutigen Zeit irgendwo dann das Geld einsammeln muss, was man auch wieder investieren kann, zu sehen, dass das halt funktioniert und dass da auch die Möglichkeiten dann natürlich größer werden, wenn man mehr Geld einnimmt, dann das zu entwickeln. Ja, wäre schön, wenn das aufgeht, der Plan.
Ja, so ist es. Also das einzige Problem, was da halt ist, was jedes andere Sportevent auch hat, dass du halt, wenn du ein Ticket für einen Tag verkaufst, dann weißt du halt nicht, wann jemand auf der Tribüne sitzt, ja, und wann nicht. Ne? Das heißt, ja, du hast die Probleme, dass da teilweise die Dinger halt nicht voll sind, wenn du zugewiesene Plätze hast. Dass ja, dann bestimmte Spiele halt auch, wenn das ein Viertelfinale, ich glaube, es war auch unser, also Annas Viertelfinale morgens, das war ja nicht mal halb voll, das Stadion, obwohl dann halt bei den folgenden Männerspielen jeder Platz besetzt war. Das kannst du halt dann nicht kontrollieren, das ist der einzige Nachteil, den ich sehe,
ja,
bei sowas, aber offensichtlich, wenn man die Tickets verkauft, bekommt,
ja,
dann ist das genau der richtige Weg. Muss man halt, ja, das, wie gesagt, jedes Sportevent hat das. Ich glaube, in München war das dann auch immer so bei der EM im letzten Jahr, dass dann halt, dann wurden halt Tickets oder kostenpflichtige Veranstaltungen ausgerufen und dann haben sie gemeint, oh, wir haben gar nicht so viele Tickets verkauft hier für die Session, wir machen jetzt auf.
Bitte.
Jetzt kommt ihr alle rein. Also da hatten die halt ein großes, ausgeklügeltes System, was auch nicht immer funktioniert hat, aber das Stadion war immer voll.
Na gut, aber es ist natürlich dann auch bitter, wenn du dir ein Ticket kaufst im Vorfeld und
ja.
Aber was heißt bitter?
Ja. Das war eigentlich okay. So denkst du, okay, jetzt habe ich hier das Ticket.
Ja.
Und die anderen, die standen ja dann auch in Schlangen an. Keiner hatte eine, du hast dann halt die Gewissheit, dass du reinkommst.
Bringt andere Herausforderungen mit sich auf jeden Fall.
So ist es. Fuxi, das waren unsere Top 3 Dinge, auf die wir uns freuen 2024 im Beachsommer. Was ich jetzt gerade erst gesehen habe, was jetzt auch gerade erst rauskam, ist, dass die EM festgelegt wurde. Die Beachvolleyball-Europameisterschaft findet in den Niederlanden statt.
Oh.
Im August. Kam jetzt gerade raus, über 3 Standorte verteilt. Irgendwie. Ja, die hätten wir natürlich sonst mit aufgenommen, aber das war noch nicht so ganz klar zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, aber da freuen wir uns natürlich auch wahnsinnig drauf. Also das wäre sogar sowas, wo man dann nochmal vorbeischauen könnte, ne? Denkt man mal so in Holland um die Ecke.
Das stimmt.
Ich guck nochmal hier
stimmt, kurz das Datum. Aber muss ich sagen, hätte bei mir nichts an den Top 3 geändert.
Nee, bei mir wahrscheinlich auch nicht.
Nee, also das ist, genau. Die Holländer oder die NiederländerInnen wissen natürlich auch, wie man so ein Event dann macht. Die hatten ja die WM dann damals nicht 2017, sondern 2015, auch über mehrere Standorte verteilt.
Ja. Ja, natürlich wissen die wieder mal, also ich denke mal, dass wenn in Holland, in Niederlanden sowas ausgerichtet wird, dass der Wilco nicht weit ist, ja. Der ja auch mit Sportworks die niederländische Tour ausrichtet komplett.
Cool.
Und alles im Beachvolleyball macht und das wird wahrscheinlich dann auch von denen gemacht. Ich gucke gerade, 13. bis 18. August ist das.
Ja.
Das ist also nach Olympia logischerweise, kurz ganz nach knapp, Olympia, ne? Und dann, ja. Und dann vor Hamburg.
Ja.
Also direkt danach, am Wochenende danach ist Hamburg und die EM ist dann davor. Ja, ist genau wie damals in Wien, wo Anders und Christian dann Olympiasieger geworden sind und dann direkt nach Wien gefahren sind, da den EM-Titel geholt haben.
Ja.
Mit Biegen und Brechen. Das wird dann jetzt wohl wieder so sein. Finde ich auch spannend, dass es dann im olympischen Jahr dann auch immer noch die EM gibt.
Ja, das also gut, dann können wir eigentlich so den Monat, um den sich dreht, ist auf jeden Fall Highlight technisch der August, ne? Alter.
Ja, August geht ab.
Da geht's dann richtig ab.
Ja. Ja, sehr schön. Fuchsi. Dann, cool. Dann haben wir doch jetzt schon mal den Mut für 2024. Haben wir jetzt schon mal, ja, so langsam haben wir uns da reingeredet, jetzt, dass bald irgendwas mit Beachvolleyball wieder losgeht, dass wir uns dann drauf auf die Dinge freuen.
Total.
Und ja, das heißt, wir werden das natürlich alles mit begleiten, während das passiert, selbstverständlich. Wie gesagt, im Februar gibt es schon irgendein King of the Court Turnier und im März geht es dann schon los mit der Tour. 5. März geht es in Katar schon wieder weiter mit der World Tour, wo wir dann die Teams das erste Mal wieder auf der richtigen Stage sehen können. Also bis dahin überbrücken wir noch, aber das ist gar nicht mehr so lange hin, dann geht schon wieder weiter. Kurze Zeit für die Teams in den Clinics, in ihren Trainingslagern gerade.
Das stimmt.
Alles klar, Sebastian Fuchs. Vielen Dank für deine Zeit.
Geil, danke dir, Max. Wir hören.
Ist so, wir hören. Vielen Dank fürs Zuhören an euch und wir, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.